Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Frage sucht Antwort. Heute geht's los mit einer Frage von Ralf und mit Christina. Hallo.
Hallo. Genau, Ralf hat bei Manufaktum das Weizen-Rustikal-Walnussbrot gefunden. Das schmeckt ihm hervorragend. Es ist sehr dunkel ausgebacken und hat eine fast schwarze, glatte Kruste. Und auch die Krume ist sehr dunkelbraun. Jetzt geht es ihm im Wesentlichen um Geschmack und besonders um die dunkle Farbe der Krume. Den Rest hat er schon nachgebaut, schreibt er. Aber wie kriegt er den Geschmack und die besonders dunkle Krumenfarbe hin?
Eine braune Krume ist immer ein verdächtiges Zeichen für, ich färbe mir das Brot mit Malz. Das heißt, die Lösung ist eigentlich ganz einfach für Ralf. Er muss sich ein Färbemalz kaufen und dann träufelt er davon ein paar Tropfen in die Krume oder nimmt ein Röstmalz in Pulverform, macht davon ein paar Gramm mit in den Teig hinein und schon ist die Krume braun und alles ist gut. Aber sobald man eine braune Krume im Brot findet, ist das immer eine unnatürliche Geschichte, außer es handelt sich um Pumpernickel. Dann kriegt man das auch auf natürlichem Wege hin, aber das ist bei dem Manufaktumbrot definitiv nicht so. Insofern ist es einfach ein mit Malz, im besten Falle mit Malz gefärbtes Brot.
Batseba hat eine Frage, wie kann sie gutes Brot in Laos backen? Und zwar hat sie das Problem, dass sie jetzt zwar alles, was sie fürs Brotbacken braucht, also das ganze Backzubehör inklusive Brottopf, mit in die Luftfracht gegeben hat, als sie jetzt ausgereist sind, aber sie hat nicht bedacht, dass sie dort nur mit Gas backen kann. Daher waren die ersten beiden Brote eine Enttäuschung und sie ist jetzt ganz ratlos, was sie machen kann, beziehungsweise worauf sie achten muss und fragt dich, ob du irgendwelche Erfahrungswerte hast, wie sie mit dem Gas auch in den Auslandsjahren gutes Brot backen kann.
Das ist nicht ganz so simpel. Wir hatten die Frage schon ab und an auch per E-Mail mal bekommen. Die besten Ergebnisse der Erfahrung nach gab es immer mit Backen im Topf. Also man bräuchte dann irgendwie einen Gusseisentopf, am besten Fall einen Gusseisentopf und backt dann damit. Dann ist das sozusagen der Ausgleich für die schwankende Gasherd- oder Gasbackofentemperatur, je nachdem, wo die Flamme da ist. Bei meiner Großmutter war die immer unten, also hatte quasi nur Unterhitze, deshalb waren ihre Kuchen auch von unten gut und von oben waren sie immer blass. Je nachdem, ne? Und der Gusseisentopf, den würde man damit aufheizen lassen. Dann hat er überall die gleiche Temperatur ringsrum durch die Wärmeleitung und gibt dann da den Teigling rein, Deckel drauf und dann backt das vor sich hin. Das gibt immer noch nicht das perfekte Ergebnis, aber deutlich besser, als wenn man es direkt einfach so im Gasofen backt. Die andere Möglichkeit, wenn es das gibt, wenn man das möglich machen kann, ist direkt in Glut zu backen, aber auch mit einem Gusseisentopf. Das haben wir mal auf der Alm gemacht. Also ein Feuer machen, dann die Glut verschüren und den Topf da reinsetzen in die Glut und auch oben drauf auf den Deckel ein bisschen Glut geben, schön aufheizen lassen. Da muss man ein bisschen Erfahrung sammeln, wie viel Glut brauche ich denn und wie viel brauche ich dann auch noch während des Backvorgangs. Wenn der Topf dann heiß ist, den Teigling reinfallen lassen, den wieder mit Glut bedecken, mehr oder weniger, je nachdem, ne, was die Glut noch hergibt. Und dann backt da ein wunderbares Brot. Und zwar deutlich besser als im Gasbackofen. Aber alles das muss man ein bisschen ausprobieren. Also da können wir jetzt nicht sagen, so genau so geht's und dann ist es beim ersten Brot perfekt. Sondern das sind jetzt die Anregungen, die wir geben können. Also ein Gusseisentopf wäre ratsam, das können wir definitiv sagen. Und dann mal ausprobieren, ne? Ob man das lieber in der Glut backt oder dann doch im Gasbackofen. Aber viel mehr Möglichkeiten gäbe es dann gar nicht.
Markus schreibt uns, wie er sein Brot immer backt. Und zwar mischt er aus Wasser und Mehl einen Weizensauerteig und stellt ihn circa 5 Stunden vor dem Brotbacken bei 25 Grad hin, so dass er blubbert. Und dann macht er den Teig fertig. Also er nimmt Mehl, Wasser, den Sauerteig, ein bisschen Salz vermutlich, alles ohne Abwiegen, nach Gefühl, schreibt er. Und dann stellt er das Brot warm bei 25 bis 30 Grad und nach 7 bis 9 Stunden ist es aufgegangen. Das Brot gelingt ihm immer und es schmeckt auch gut. Er fragt jetzt nur, ob diese Art und Weise irgendwie einen Nachteil hat oder ob es zu schnell geht.
Nö, das ist problemfrei. Also wenn das Brot gut aussieht, locker ist und gut schmeckt für Markus, dann gibt es da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Es sind ja auch relativ lange Reifezeiten, 7 bis 9 Stunden. Davor nochmal der Sauerteig, etliche Stunden. Insofern haben wir da überhaupt nichts einzuwenden. Und das, ja, also es führen ja viele Wege nach Rom. Ne? Es gibt ja nicht nur die Art zu backen, wie wir das jetzt vertreten. Es gibt ja quasi jeder, der sich damit ein bisschen tiefer beschäftigt, hat eine eigene Backphilosophie und die einen machen so, die anderen so. Solange da ein Brot rauskommt, was irgendwem schmeckt, ist das alles wunderbar. Es geht jetzt sicherlich auch noch um ein paar gesundheitliche Fragen. Markus fragt, haben wir jetzt bewusst nicht vorgelesen, auch nach dem Gluten, inwiefern das abgebaut wird. Diese Frage würde ich ein bisschen schieben, weil wir da in den nächsten Fragen, ich kann noch nicht genau sagen, ob diese Folge oder in einer der nächsten Folgen, nochmal genauer auf das Gluten eingehen werden. Aber gesundheitlich gibt es jetzt erstmal nichts zu sagen bei der langen Reifezeit und geschmacklich wird sich zeigen. Was ich noch nicht ganz heraushören konnte, war, ob er den Weizensauerteig tatsächlich nur aus Mehl und Wasser ansetzt und ihn dann quasi spontan reifen lässt oder ob da auch noch ein bisschen Anstellgut dabei wäre. Letzteres wäre mein Favorit. Ersteres wäre immer ein bisschen tricky oder man hat ein sehr, sehr stabiles, also sehr, sehr gutes Mehl mit einer sehr stabilen Mikroflora drauf, die dann auch immer wieder das Gleiche tut. Aber sicherer, auch gesundheitlich sicherer, würde ich sagen, wäre es, wenn man es gleich mit ständig geführtem Anstellgut ansetzen würde, aber das kann ich jetzt hier leider nicht rauslesen aus der Frage.
Andreas hat eine ganz kurze Frage. Er hat seinen ersten Roggensauerteig angesetzt und fragt, muss das Glas mit dem angesetzten Teig offen bei Wärme stehen oder sollte das Glas verschlossen sein?
Das ist auch eine Philosophiefrage. Ich würde immer sagen, mach das Glas zu. Die Frage ist dann, wie stark zu, aber auf jeden Fall irgendwie zudecken, damit die Oberfläche des Sauerteiges nicht anhautet oder ganz fest wird. Das ist der wesentliche Grund, ob man es komplett zuschraubt oder locker auflegt, den Deckel locker auflegt. Da gibt es Pro- und Kontra-Argumente für. Wir haben mal mit einem Wissenschaftler geredet, der sich sein Leben lang mit Milchsäurebakterien beschäftigt hat und der meinte aus seiner Erfahrung heraus, sollte zumindest beim Lagern des Sauerteiges, also wenn er dann im Kühlschrank steht, der Deckel dicht verschlossen sein, also dass ein Druck entstehen kann in dem Gläschen, dann bliebe wohl die Aktivität des Sauerteiges länger gewährt. Aber beim Reifen selbst würde ich sagen, lieber locker auflegen, so halten wir das auch bei unseren Sauerteigen, lieber locker auflegen, dass die Oberfläche nicht austrocknet, aber trotzdem noch der Gasüberschuss raus kann, denn das CO2, was da entsteht, das ist gleichzeitig auch eine Bremse für die Mikroorganismen, die da im Sauerteig sind. Wenn also zu viel CO2 ist, dann hemmen die sich mit ihrem eigenen Gas und das wollen wir ja zumindest in der Reifephase des Sauerteiges nicht.
So, nach der kurzen Frage von Andreas kommt eine längere Frage von Hannes. Und zwar probiert er seit Jahren verschiedenste Rezepte, immer wieder auch US-amerikanische und versucht da das Backen und auch verschiedene Brotgeschmäcker zu erkunden. Er hat festgestellt, dass er eigentlich lieber hellere Brote backt, aber er findet es ein bisschen schade, so wenig von dem Korn zu verwenden und hat sich jetzt auf die Suche begeben nach Rezepten, die ähnlich viel Spaß machen, schreibt er, wie die hellen Brote, aber aus Ernährungsperspektive ein bisschen mehr zu bieten haben. Dabei ist er auf Peter Reinhardt gestoßen und auf sein Buch Whole Grain Breads und da hat er eben einiges nachgebacken, hat aber festgestellt, dass nicht nur bei den hellen Mehlen, sondern auch beim Vollkornmehl ist eben ein großer Unterschied ist, ob ich mit Bio-Vollkornmehlen aus Deutschland backe oder mit US-amerikanischen Vollkornmehlen. Also das, was er so normal im Supermarkt kaufen konnte an Vollkornmehlen, das hat im Backversuch nicht wirklich Spaß gemacht. Also weder geschmacklich noch von der Handhabung und von Volumen und Krume konnte ihn das überzeugen. Er hat dann aber festgestellt, wenn er zum Beispiel bei der Eilingmühle sehr backstarke Vollkornmehle bestellt, dass das einen riesigen Unterschied macht. Also damit kam er dann eher dahin, wo er hinkommen wollte. Seine Frage ist jetzt, wie deine Meinung ist, nach der oder über die Epoxy-Methode, ob das eine super Idee ist, die einfach untergegangen ist, ob es spannend wäre, sich damit weiter zu beschäftigen oder ja, was du davon hältst. Und dann schließt eine zweite Frage an nach dem nächsten Buch, was er von Reinhard in die Finger bekommen hat, Bread Revolution, also wo es um gekeimte Mehle geht, die scheinbar viele positive Eigenschaften verbinden, aber leider konnte er jetzt bei den Mühlen oder im Internet kaum gekeimte Mehle finden. Also auch da die Frage, ist der Trend noch nicht in Deutschland angekommen oder ist das umstritten oder sehr speziell? Was denkst du dazu?
Puh, ja, da haben wir jetzt ein bisschen was aufzuarbeiten. Ja, zunächst mal zu den US-Mehlen. Das haben wir vielleicht schon ein paar Mal angesprochen, aber es hilft immer gern, alles zu wiederholen. Also die US-Weizenmehle sind generell kleberstärker, deutlich kleberstärker als alles das, was wir hier in Deutschland bekommen können. Mal ausgenommen Spezialmehle, wie sie jetzt schon genannt wurden, auch im Vollkornbereich. Also kleberstarke Mehle in USA sind in der Lage, sehr, sehr viel mehr Wasser zu binden, stabilere Teige hervorzubringen und dann entsprechend auch sogar im Vollkornbereich sehr grobporige Gebäcke zu erzeugen. Da kriegt man hier immer staunende Augen. Und wenn man US-Bücher hat und daraus backen will mit deutschem Mehl, dann wird man meistens Schiffbruch erleiden, wenn man nicht daran denkt, dass man sicherlich 10% weniger Wasser einsetzen sollte, um da zumindest ein stabiles Teiggerüst hinzubekommen, wenn auch diese großen Löcher, die man da vielleicht sieht im Buch oder im US-Blog, fernab der Realität sind mit deutschen Mehlen. So, dann könnte man auf die Idee kommen, US-Mehle zu kaufen, zu importieren oder von einem Importeur zu kaufen. Finde ich, ist keine gute Idee, weil die US-Mehle, wenn sie nicht bio sind, sicherlich auch auf dem Acker Dinge erlebt haben in Form von Getreide oder der Boden selbst, die ich nicht für unterstützenswert halte. Also da geht es um Stickstoffdüngung kurz vor der Ernte etc., um Pestizide und so weiter und so fort. Also sehr kleberstarke Mehle stehen immer zunächst mal im Verdacht, ökologisch relativ ungünstig zu sein. Insofern würde ich da eher auf einheimische Mehle gehen, die nicht so kleberstark sind unter Umständen, aber immerhin der Umwelt nicht so stark geschadet haben, wie die meisten US-Mehle das tun. So, das ist das eine. Das ist nur das Plädoyer. Hatte mit der Frage an sich erstmal nicht so viel zu tun. So, kommen wir zur eigentlichen Frage. Das Buch von Peter Reinhardt habe ich auch schon seit einigen Jahren bei mir stehen. Die Epoxy-Methode ist da beschrieben. Das hat Hannes uns dann auch nochmal geschrieben. Und das ist eine Methode, die hat einen speziellen Namen, aber letzten Endes geht es darum, dass Peter Reinhardt da zwei Vorstufen herstellt. Einmal einen ganz normalen Vorteig, Biga-Vorteig, also relativ fest, ein Hauch Salz ist mit dabei, den lässt er über Nacht reifen und dann stellt er im Grunde nochmal so eine Art ähnlichen Teig her, nur ohne Lockerungsmittel, ohne Hefe drin, also Mehl, Wasser, Salz und lässt ihn auch diese Zeit über Nacht reifen. Ist letzten Endes eine Art langgeführter Autolyseteig, auch wenn da Salz drin ist, aber letzten Endes geht es darum, dass sich die Klebereiweiße miteinander vernetzen, dass bestimmte enzymatische Prozesse stattfinden und man dann dadurch, so sagt er, einen besseren Geschmack bekommt, bessere Teigeigenschaften und man auch irgendwie ein bisschen Zeit spart, weil man im Hauptteig dann gar nicht mehr so viel zu tun hat, was die Zutateneinlage angeht. Also zwei Vorstufen, einmal mit, einmal ohne Lockerungsmittel, das beides wird kombiniert. Und letzten Endes erschließt sich mir nicht, was der große Vorteil sein soll dieser Methode. Den Vorteig hätte ich sowieso angesetzt und einen Autolyseteig, na gut, den kann ich ansetzen. Ob der jetzt so lange reifen muss, ist eine andere Frage. Das Salz hätte ich definitiv auch dazu gegeben bei so einer langen Autolyse, damit der enzymatische Abbau nicht so stark voranschreitet, was den Kleber angeht. Jo, aber man kann sicherlich auf kürzerem Wege zum Ziel kommen. Er hat das dann auch in seinen späteren Büchern, die auch vollkommen behandeln, sein gelassen mit dieser Methode, hat das dann anders gelöst, über eine gesamte Übernachtgare für den ganzen Teig, was letzten Endes das, was Ähnliches bewirkt, auch geschmacklich an die ähnliche Eigenschaften herauskitzelt aus dem Teig, aber man muss da jetzt nicht zweimal rangehen und irgendwas abwiegen und reifen lassen. Ja, das ist das eine, aber es ist zumindest eine schöne Idee und man kommt ja auch nicht weiter, was das Backen angeht, wenn man sich ständig nur auf den Traditionen ausruht, sondern man muss einfach auch mal was ausprobieren. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen Mehl. Also das würde ich jetzt eher so sehen, dass man vielleicht bei einem sehr kleberstarken Mehl diese Methode mal einsetzen kann, um den Kleber etwas zu schwächen, um da vielleicht gröbere Poren hinzukriegen oder den Teig ein bisschen entspannter werden zu lassen. Also einmal alles über den Haufen werfen und das generell für alle Backwaren einzusetzen, das halte ich jetzt eher für übertrieben. Die zweite Frage von Hannes war die Frage nach gekeimten Mehlen. Muss man dazu sagen, das ist sozusagen die Kurzfassung, das Wort oder die beiden Wörter gekeimte Mehle. Mehle kann man natürlich nicht mehr keimen lassen, die sind schon vermahlen, da keimt nichts mehr, aber man hat die Körner vorher ankeimen lassen und hat sie dann vermahlen. Das ist dann so eine Art abgeschwächtes aktives Malzmehl. Wenn die gekeimten Körner dann nicht wieder irgendwie inaktiviert wurden durch Wärme, passiert das dann in aller Regel. Das hat aber auch wieder Nachteile, was die anderen Mehleigenschaften angeht, also Stärke, Quellvermögen oder das Klebereiweiß wird dann unter Umständen beeinträchtigt. Kurzum, gekeimte Mehle gibt es hier und da schon auch in Deutschland zu kaufen. Manchmal findet man auch Mehle, denen der Keim wieder zugesetzt wurde, also die besagte Eilingmühle zum Beispiel, hat entsprechende Mehle im Programm, also helle Mehle, Auszugsmehle, die dann wieder mit dem Keim versetzt wurden, mit dem aufgemahlenen Keim. Das heißt, man hat die Nährwerte des Keims, die vielen Vitamine, die Fette und so weiter, hat man dabei, hat aber nicht die Schalen, die man sonst immer im Vollkornmehl noch dabei hätte. Also muss man unterscheiden zwischen, ist es ein Mehl mit Keim dabei, also mit dem kleinen Kärchen aus dem Getreidekorn, das dann einfach absepariert wurde, vermahlen wurde und wieder zugegeben wurde, oder hat man das Korn selbst keimen lassen und das dann vermahlen. Das macht für mich nicht ganz so viel Sinn, weil man dann sehr enzymstarkes Mehl hat. Das könnte man tun bei Ernten, die sehr enzymschwach waren, also weil es sehr trocken war während der Wachstumsphase und kurz vor der Ernte erst recht. Dann könnte man das ein bisschen ankeimen lassen und dann vermahlen, das macht schon Sinn. Aber wenn man das pauschal über alles macht, dann hat man sicherlich beim Backen Probleme, wenn der Müller oder derjenige, der das dann keimen lässt, nicht die Enzymatik konkret im Blick hat. Und das ist eher schwierig für eine ganz normale Mühle. Also da erschließt sich mir der Sinn nicht richtig, wenn das gemeint ist. Was schon Sinn macht, ist, den Auszugsmehlen auch den Keim wieder zuzusetzen. Aus ernährungsphysiologischen Gründen, wobei man dann auch wieder einschränken muss, wenn das Ganze dann gebacken wird, dann ist ein Großteil der Inhaltsstoffe, die der Keim mitbringt, sowieso über den Jordan gegangen. Das macht eher Sinn, wenn man die Mehle quasi unerhitzt verarbeiten würde und essen würde. Aber so oder so, es gibt ein bisschen mehr Geschmack, das räume ich ein, wenn der Keim mit vermahlen wurde und mit verarbeitet wurde. Alles andere ist tatsächlich irgendwie eine Art Trend, wir wollen mal was ausprobieren, was es noch nicht gibt. Ernährungsphysiologisch macht das für mich jedenfalls keinen großen Unterschied zu ganz normalen Mehlen. So, das soll es gewesen sein. Lange Antwort zu einer langen Frage.
Genau, nach Hannes kommt dann Hans mit seiner Frage. Hans würde gerne Teige mit langer Teigführung und einer hohen TA herstellen und er hat dazu eine Frage und zwar zu zugesetztem Gluten. Also er hat jetzt die Idee, zu seinem 55er Weizenmehl zusätzlich Gluten zuzufügen und fragt, ob er dadurch den W-Wert und damit den Kleber erhöht und ob der Teig dann aufnahmefähig, wasseraufnahmefähig ist, denke ich, meint er. Und wie ist das möglich? Also wie viel von dem Gluten kann er dem Weizenmehl zufügen?
Ja, auch das sehe ich grundsätzlich eher skeptisch. Also ich bin eher der Freund davon, das Mehl so zu nehmen, wie es halt ist. Und wenn ich ein kleberstärkeres Mehl möchte, dann kaufe ich mir lieber eins, weil dann ist es naturgegeben, es sei denn, es steht auf der Zutatenliste was anderes. Also man kann durchaus auch Mehle erwischen, wo dann in der Zutatenliste steht Mehl oder Weizen, was auch immer, Komma Gluten. Oder Weizenprotein, das ist der Tarnname für Gluten, damit das der glutenängstliche Mensch nicht gleich zuordnen kann. Aber grundsätzlich bin ich überhaupt kein Freund von so kleberstarken Mehlen und auch gar nicht davon, Gluten extra noch zuzugeben. Das nur am Rande, sozusagen als Disclaimer für die Antwort, die gleich kommt. Rein fachlich gesehen kann man natürlich Gluten zum Weizenmehl dazugeben. kein Problem. Die Frage ist dann eher, wie viel, und dann schaut man sich einmal die Proteinwerte an, die stehen in der Nährwerttabelle, und wenn dann da was von 10% steht, zum Beispiel, das wäre ein relativ niedriger Wert, das wären dann ungefähr 10% Klebereiweiß, und man möchte gern auf, weiß ich nicht, auf 13 kommen, müsste also 3% mehr Gluten zugeben, 3%, das heißt 3 Gramm Gluten auf 100 Gramm Gesamtmehl, dann gibt man das zu und dann hat man plötzlich 13% Gluten. So, das wäre rein analytisch dann korrekt, dann stünde in der Nährwerttabelle dann plötzlich 13% Protein, Klebereiweiß, grob übersetzt, und sagt einem aber noch gar nichts aus über die Backeigenschaften, denn das Gluten, was man so kaufen kann als Pulver, da weiß man gar nicht, woher das stammt, aus welchem Getreide das stammt, in welcher Qualität das da vorliegt, und dann weiß man auch nicht, wie es sich beim Backen verhält. Der angesprochene W-Wert ist nämlich nicht ein Wert für die Menge des Glutens, des Klebers, sondern für die Qualität. Und wenn der W-Wert hoch ist, dann habe ich eine höhere Qualität, als wenn er niedrig ist. Ich kann also auch ein sehr kleberschwaches Mehl haben, also mit wenig Kleber, das muss ich korrekterweise so sagen, mit wenig Kleberanteil, also zum Beispiel ein 10%iges Weizenmehl, das einen sehr hohen W-Wert hat, also sehr gute Gashaltereigenschaften, sehr stabile Teige ergibt, und ich kann genauso gut ein 12%iges Mehl haben mit einem sehr schlechten W-Wert, was dann überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwie gut Gas zu halten oder einen stabilen Teig zu ergeben. Also das sind zwei Punkte, die muss man sich separat anschauen. Das Problem ist, dass der W-Wert mit einer relativ teuren Apparatur gemessen werden muss, und die hat eine normale Mühle, eine kleine Mühle, überhaupt nicht da. Das wäre viel zu überdimensioniert und viel zu viel Investitionen für die kleine Mühle. Das haben die großen Mühlen, und in Deutschland wüsste ich gar niemanden, der das überhaupt angibt. Manchmal steht da drauf backstark oder kleberstark oder für dies und jenes Gebäck geeignet. Da kann man das so grob übersetzen auf den W-Wert oder auf die Qualität des Glutens. Man findet das dann meistens eher so in Italien, USA, da wird der W-Wert ab und zu angegeben auf den Packungen, wenn es von einer größeren Mühle, ich nenne es mal böse Industriemühle, kommt, und hat dann so eine Orientierung, welches Mehl wofür geeignet ist. Also, um es kurz zu machen, Hans, Gluten kannst du gern zugeben, dann musst du aber selber ausprobieren, wie sich das dann verhält im Teig, ob es einen Vorteil gibt oder nicht. Man kann auch zu viel zugeben, dann wird der Teig zu bockig, zu starr, zu stabil, kann das Gas zwar gut auffangen, aber es kann sich nicht mehr gut ausdehnen in der Teigstruktur, weil einfach die Porenwände viel zu straff sind, viel zu steif sind, dass sich das irgendwie dehnen könnte. Also da muss man behutsam mit vorgehen, und man weiß halt nie, wie die Qualität ist. Das löst man dann nur auf, indem man wirklich Backversuche macht und dann so sein Optimum mit diesem Glutenpulver, was man da gekauft hat, findet. Und wahrscheinlich hat man es dann verbraucht, ehe man das Optimum gefunden hat. Weiß ich nicht.
Die nächste Frage kommt von Markus. Markus backt das Roggenbrot aus dem Buch Backen mit Sauerteig. Ich denke, das Perfektionsbuch. Mhm. Mit 1 Gramm Hefe statt 6 Gramm Sauerteig. Und dann hat er das Problem, dass sich die Kruste immer von der Krume löst. Und er hat ein Foto mitgeschickt. Da sieht man auch, dass oben da so ein Abriss ist, also die das Brot, erstmal die Krume sieht relativ normal gelockert aus, aber eben die obere Kruste reißt so ab.
Ja, und ich glaube, die Frage ist, was kann er dagegen tun? Die einfache Antwort wäre, die Hefe wieder rausstreichen und mit Sauerteig backen. Dann löst sich das Problem. Ein bisschen ausgeholt wäre die Antwort folgendermaßen, Doppelpunkt. Roggen ist ein Getreide, das jahrhundertelang nur mit Sauerteig verbacken werden konnte, weil es von Natur aus sehr enzymstark war. Das heißt, da sind Stoffe drin von Natur aus, die beim Roggenbacken dazu führen, dass das ganze Wasser, was im Teig ist, von der Stärke nicht gebunden werden kann, komplett, und dass dann also beim Backen sehr, sehr viel freies Wasser vorhanden ist, dass man in Form von Wasserdampf dann auch jetzt hier wie bei, den Namen nochmal nachschauen, wie bei Markus, in Form eines Hohlraumes wiederfindet unter der Kruste. In noch schlimmeren Fällen hat man dann einfach einen riesigen Hohlraum und unten am Boden einen großen, nassen Haufen Klitsch. weil das Wasser einfach so viel vorhanden ist und von nichts gebunden werden konnte. Was eigentlich das Wasser bindet, ist die Stärke, und die Stärke wird durch die vielen Enzyme im Roggen während des Backens abgebaut in Zucker, und der Zucker ist bei weitem nicht so in der Lage, Wasser zu binden wie Stärke. Deshalb gibt es einen Glitschhaufen, oder jetzt in einem sehr, sehr ausgewogenen Fall bei Markus einfach einen Hohlraum unter der Kruste und vielleicht eine etwas klebrige Krume. Das sieht so aus hier am Anschnitt auf dem Foto. Um diese Enzyme einzubremsen, nimmt man eigentlich Sauerteig bei Roggen, und der Sauerteig sorgt mit dem niedrigen pH-Wert dafür, dass man diese Enzyme nicht stoppt, aber verlangsamt, und dadurch sehr viel mehr Stärke übrig bleibt, die dann wirklich Wasser binden kann. Und das ist ein Gleichgewicht, das muss man finden, jedes Mal wieder mit jeder neuen Ernte, damit die Krume nicht zu nass ist, nicht zu klebrig ist, aber auch nicht zu trocken und keine Brotfehler in der Krume zu finden sind. Bei Markus ist jetzt der Brotfehler da, weil er einen Roggen hatte, der schon gar nicht mal so enzymstark war, wie das früher der Fall gewesen ist, aber immerhin noch so enzymstark, dass sich ein kleiner Hohlraum gebildet hat unter der Kruste. Hier wäre es also zumindest sinnvoll, auch wenn du noch weiter mit Hefe arbeiten willst, Markus, dass du einen Hauch Sauerteig mit dazu gibst, damit zumindest ein bisschen der pH-Wert sinkt. Das könnte schon helfen. Wenn es gar nichts hilft, dann solltest du auf jeden Fall die Sauerteigmenge wieder dazugeben und auf die Triebkraft des Sauerteiges setzen oder vielleicht die Hefemenge zumindest ein bisschen reduzieren, damit der Teig in der gewohnten Zeit dann auch reif wird. Aber die Säure braucht es. Stichwort Säure bringt mir gerade noch den anderen Gedanken in den Kopf. Du könntest theoretisch auch ein bisschen Essig dazugeben, vielleicht nicht den schrecklichsten, also nicht der, der so beißend riecht, sondern vielleicht eher ein Balsamico. Vielleicht 3-5% davon als Wasserersatz mit dazugeben, dann hast du auch den pH-Wert gesenkt. Vielleicht hilft das auch schon, um die Enzyme im Schach zu halten für das Mehl, das du gerade verwendest.
Jetzt haben wir zwei Fragen, die in die gleiche Richtung gehen, von Ivo und von Marlene. Und zwar bewegen sich die beiden Fragen Richtung, ist Übergar, also Übergar bedeutet das gleichzeitig glutenarm? Also beide wollen wissen, wie kann man möglichst glutenarm backen, und haben beide gehört, dass Gluten abgebaut wird über die Reifezeit, und schließen jetzt daraus, also wenn die Teige übergar sind, dann sind sie auch glutenarm, und in der Konsequenz könnten dann eben Menschen im Extremfall mit Zöliakie Brote aus diesen übergangenen Teigen essen.
Ganz klares Nein, und da möchte ich auch ein Ausrufezeichen dahinter setzen und vor diesen Mythen warnen, die da scheinbar irgendwo rumkursieren. Sobald man mit glutenhaltigen Getreiden backt, und dazu gehören Weizen, Dinkel, Roggen, immer Einkorn und so weiter, hat man Gluten im Brot, und ganz gleich, wie lange ich das reifen lasse, es wird immer drin sein und es wird immer Probleme bereiten, zumindest für Zöliakie-Patienten. So. Das mit Ausrufezeichen, und kann man gar nicht oft genug erwähnen. Jetzt machen wir die Klammer auf und reden ein bisschen detaillierter drüber. Natürlich ist es so, dass man bei vor allem langen Reifezeiten auch das Gluten angreift, enzymatisch angreift. Da sind sie wieder, die Enzyme. Noch eine Klammer auf, Enzyme sind keine Lebewesen. Wir reden immer so, als wären das Lebewesen, aber es sind eigentlich nur Eiweißstoffe, die als Katalysatoren wirken, also bestimmte Reaktionen beschleunigen oder erst in Gang setzen und dabei nicht verbraucht werden. Also die docken an eine Struktur an, spalten die, docken wieder ab und gehen an die nächste und spalten wieder. Das sind sozusagen unverbräuchliche Werkzeuge, wie so eine Kneifzange, würde ich vielleicht übertragen sagen. Die setzt man an, knackt und setzt sie woanders an und knackt wieder irgendwas in zwei. So, die Zwischenklammer geht wieder zu. Das Ganze funktioniert auch mit Gluten. Also wenn ich mit langer Teigführung backe, insbesondere aber auch im Weizenbereich mit Weizensauerteigen oder überhaupt mit Sauerteigen, dann setze ich Enzyme in Gang, die nicht nur Stärke abbauen und andere Stoffe abbauen, sondern auch den Eiweiße abbauen. Und zu Eiweißen gehören eben auch die Klebereiweiße. Und ich verändere was an deren Struktur. Also ich mache sie im Grunde kürzer. Und wenn ich das übertreibe oder den pH-Wert im Normalfall eigentlich falsch einstelle, weil ich möchte das gar nicht, dass so viel Gluten kaputt geht, weil dann habe ich nichts mehr, was den Brotteig in Form hält und das Gas auffängt, dann gibt's Matschepampe und kein Brot mehr. Aber wenn ich das jetzt mal bewusst tun würde, dann habe ich natürlich auch einen Teil des Glutens kleiner geschnitten, kleiner gemacht und könnte jetzt postulieren, dass das vielleicht der ein oder andere, der sonst mit mutmaßlich Gluten Probleme hat, ausgenommen Zöliakie-Patienten, ganz wichtig, dass der das dann besser verträgt. Das wäre eine Hypothese, die man jetzt in Untersuchungen nachvollziehen müsste. Meines Wissens gibt es derartige Untersuchungen auch schon, die auch dazu tendieren, dass der ein oder andere glutenhaltige Backwaren besser verträgt, wenn sie über eine lange Teigführung / mit Sauerteig verarbeitet wurden. Aber das ist alles noch nicht wirklich gesichert und schon gar nicht für Zöliakie-Patienten, um es nochmal zu wiederholen. Also, es gibt Tendenzen dahingehend, dass eine lange Teigführung das Gluten so weit verändern kann, dass es der ein oder andere, der sonst Probleme hat mit glutenhaltigen Backwaren, besser vertragen kann. Aber es ist mitnichten so, dass man das komplette Gluten abbauen würde, denn dann hätte man überhaupt nichts, was das Brot gelockert hält und stabil hält. Dann gibt es einfach kein Brot. Wenn das Gluten weg ist, gibt es kein Brot. Außer ich backe mit glutenfreien Rohstoffen, dann muss ich aber meine Art zu backen ganz anders angehen. Das ist wieder ein komplett anderes Thema. Aber sobald ich mit Weizen, Dinkel, Roggen und allen verwandten Getreiden arbeite, brauche ich, na gut, bei Roggen brauche ich es nicht, das nehme ich aus, aber alles abseits von Roggen, brauche ich das Gluten, damit überhaupt ein Brot entsteht. Und wenn das aussieht wie ein Brot und da eine Porung drin ist, dann habe ich auch nicht alles Gluten abgebaut und dann muss einfach jeder, der damit Probleme hat, vorsichtig mit umgehen, probieren, ob er das verträgt. Das hat auch gar nichts mit FODMAPs zu tun, weil ich das auch als Stichwort lese bei IFO, bei IVO und mit anderen Stoffen, sondern wenn es wirklich ums Gluten geht, dann sollte man sich sehr gut informieren und Hörem sagen, nicht Glauben schenken. Ich empfehle da ganz dringend ein Buch von Professor Schuppan. Ich komme jetzt gar nicht drauf, wie es heißt. Ich glaube, ATI, Weizen und Co. oder so ähnlich. Ist ein blaues Buch im Springer Verlag erschienen. Wohlgemerkt nicht da, wo die Bildzeitung erscheint, sondern im wissenschaftlichen Teil des Springer Verlages von Professor Schuppan. Ist ein kleines, dünnes Büchlein, aber mit sehr, sehr vielen Patienten Fallbeispielen mit sehr vielen Infos zu den einzelnen Stoffen im Getreide, die Probleme machen können. Da findet man sicherlich schneller was und fundierter was, als wenn man versucht, irgendwie den Hypothesen, die da scheinbar im Netz rumschwirren, Glauben zu schenken. So.
Gut, Themenwechsel. Wir kommen zu Clemens. Clemens war auf der Suche nach dem Begriff Yudane. Das ist so eine Art Brühstück aus Japan. Und ihn hätten die Vor- und Nachteile gegenüber anderen Vorteigen interessiert. Im Lexikon hat er dazu nichts gefunden und auch in anderen Rezepten keine Hinweise darauf. Er verwendet diesen Nullteig gerade, um Toast in einer geschlossenen Backform zu backen, wäre aber an alternativen Vorteigen interessiert, die sich besser eignen würden, um mehr Geschmack ins Brot zu bekommen.
Mhm. Dann müssen wir jetzt erstmal kurz mit den Begriffen Klarschiff machen. Clemens schreibt hier von Nullteig und Vorteig und setzt es aber irgendwie auch 1:1, habe ich den Eindruck. Also Nullteige sind Teige, die kein Lockerungsmittel enthalten, also letztlich nur aus irgendwas und Wasser bestehen. Und Vorteige sind definiert als Teige, die aus einem Getreideprodukt, einer Flüssigkeit und einem Lockerungsmittel in Form von Hefe bestehen. So, das ganz generell. Das Yudane ist ein japanisches Gemisch. Bleiben wir erstmal allgemein. Japanisches Gemisch. Stammt also aus Japan. Und würden wir hierzulande mit einem Mehlkochstück übersetzen oder in dem Fall sogar mit einem Mehlbrühstück. Das zählt also zu den Nullteigen, da ist kein Lockerungsmittel enthalten und es dient hauptsächlich da für den Brotteig wasserhaltiger zu machen, also mehr Wasser binden zu können und mit dem Ergebnis, dass das Brot selbst dann saftiger ist und länger frisch bleibt, also weniger schnell altbacken wird und weniger schnell trocken wird und noch ein paar andere Vorteile mit sich bringt. Aber grundsätzlich ist es eine Art Mehlkochstück, zählt zu den Nullteigen. Es hat also geschmacklich fast keine Funktion und die Frage, die ja Clemens eigentlich hat, was könnte er noch alternativ in seinen Toastteig packen, damit es besser schmeckt. Und da wären wir dann tatsächlich bei den Vorteigen, also bei den gelockerten Vorstufen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn es besser schmecken soll, würde ich sagen, dann lieber einen eher festeren Vorteig. Also wir hatten vorhin schon mal, war das vorhin oder war es in einer der letzten Folgen? Das kann ich nicht genau sagen, weil wir immer so 2-3 Folgen nacheinander aufnehmen. Aber wir hatten schon mal über Biga gesprochen. Das ist ein sehr fester Vorteig. Der wäre sehr interessant für so einen Toast, wenn es intensiver schmecken soll. Im Zweifel sogar mit Vollkornanteil. Also wenn man jetzt zum Beispiel von der Gesamtmehlmenge im Rezept, was nehmen wir denn, 15-20% Mehl herausnehme und da vielleicht sogar Vollkornmehl draus macht und dann halb so viel Wasser dazu gibt. Also sagen wir jetzt mal ganz konkret, sind es in die Luft gegriffen 150 Gramm Mehl und 75 Gramm Wasser und dann da noch 1% Hefe dazu gibt, also 1,5 Gramm Hefe wären das dann. Und das alles für ungefähr 16 Stunden bei kühler Raumtemperatur reifen lässt, also um die 17 Grad, dann entsteht da eine Geschmacksbombe, die man mit in den Teig reingeben kann und sehr glücklich wird, glaube ich, mit dem neuen Toast. Unbenommen davon ist die Verwendung dieses Mehlbrühstückes. Ich musste mich da auch nochmal kurz belesen, weil der Begriff Judane ist mir auch noch nicht untergekommen. Letzten Endes ist es wohl wirklich fast das gleiche wie ein Tangzong, wenn ich es richtig ausspreche. Also ein chinesisches Mehlkochstück. Der einzige Unterschied ist, dass Judane wohl 1:1 gemischt wird. Mehl und Wasser und Tangsong, also das klassische Mehlkochstück, 1:5 vermischt wird. Und das klassische Mehlkochstück würde aufgekocht, deshalb heißt es so. Und Judane, deshalb sage ich Mehlbrühstück, wird überbrüht mit heißem Wasser. Also ein Teil Weizenmehl und ein Teil kochendes Wasser miteinander vermischen, gibt einen sehr festen Klumpen, den lässt man auskühlen und gibt ihn dann mit in den Toastteig hinein. Beide haben unterschiedliche Effekte. Das klassische Mehlkochstück ist ja weicher, das heißt, da kriegt man mehr Wasser gebunden an das Mehl als bei dem Judane, weil man einfach 1:5 mischt und das Ganze aufkocht, das heißt, die Stärke bricht komplett auf und kann Wasser binden. Hat aber auch den Nachteil, dass dann auch die Enzymatik weg ist. Also alles, was an natürlichen Enzymen im Mehl war, ist weg. Da passiert nichts mehr, während das Ganze auskühlt. Bei einem Brühstück, insbesondere in den Mengenverhältnissen 1:1, sind noch Enzyme enthalten, die während der Abkühlzeit und auch schon im Teig, während der Reifezeit, arbeiten können. Und die arbeiten dann vor allem an der Stärke und an der verquollenen Stärke, an der aufgeplatzten Stärke und bauen die in Zucker um. Das heißt, ein Teig mit Judane wird zuckerhaltiger sein, etwas süßer schmecken, auch die Kruste wird knuspriger sein und schneller bräunen als ein Teig, der diesen Klumpen, dieses Judane, nicht enthält. Es sind also im Detail ein paar Raffinessen unterschiedlich. Und das wäre vielleicht sogar mal wieder ein schönes Experiment, über das man berichten könnte, beides im Vergleich. Damit schließen wir auch die heutige Folge ab. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit einer Frage von Tino bezüglich Hefewasser, das aber in 4 Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.